2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Freie.
Es ist Montag, der 5. Oktober 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach der 1:3 Heimniederlage gegen den SV Sandhausen am Samstag. Ich spreche heute wieder mit Stefan von Carpe Diem Sandhausen. Moin Stefan.
Hallo Michael.
Stefan, als erste Frage, wie hat dir das fertiggestellte Millern-Tor gefallen? Du warst ja noch nicht wieder da in der neuen Saison, ne?
Ich war noch nicht im neuen Stadion. Ich fand, die neue Tribüne hat mir gefallen. Vor allem hast du von einem steileren Winkel. Du siehst eigentlich recht gut. Wir waren natürlich so im letzten Eck hinten ein bisschen gefetzt, aber das ist auch nicht schlimm. Hast eine gute Aussicht. Was weniger gut war, ich finde die Ausschankgeschichten unten, die sind noch ein bisschen verbesserungswürdig. Das Bier ging sogar noch, aber auch die alkoholfreien Getränke, was bei dieser Hitze auch viel getrunken wurde, wurden aus einer Flasche extra aufgemacht, umgeschenkt und so weiter. Da gab es dann doch die ein oder andere längere Schlange und das hätte ich mir noch ein bisschen besser vorgestellt. Da kann es noch ein bisschen was zu verbessern geben, und aber nicht, das ist Jammern auf hohem Niveau.
Ja, ja, ihr habt mitten in der Sonne gestanden da drüben, ne? Habe ich gesehen natürlich, da hat es voll reingebrannt. Ne?
Es war sehr, sehr heiß, also das war wirklich wie ein richtiger Sommertag in Hamburg am Samstag und es war super schönes Wetter. Die Sicht hat es ein kleines bisschen beeinträchtigt, aber vor allem, wir haben geschwitzt und das Spiel war ja auch heiß. Von daher hat dann das beides dazu beigetragen, dass wir doch eine gute Ausdünstung hatten.
Ja. Ja, das haben wir. Also wir sind ja unterm Dach da in der Gegend geraten, kriegen das nicht so mit, sehen das natürlich, aber bei uns ist es halt nicht ganz so warm. Mhm. Was natürlich im Oktober nett ist, finde ich, wenn es dann trotzdem warm ist, ne?
Nett, ungewöhnlich. Es war natürlich aber auch von der Uhrzeit her, also 13 Uhr Anpfiff. Wir waren schon halbe Stunde vorher im Stadion. Zur besten Sonnenzeit sozusagen. Aber okay, wir haben es genossen, die Sonne mitgebracht, einen kleinen Sonnenbrand auch mitgebracht und 3 Punkte haben wir auch mitgebracht.
Habt ihr auch mitgebracht, ne? Ja. Was ich nochmal sagen wollte mit diesem alkoholfreien Getränke umschenken, das ist mir am Samstag auch aufgefallen, obwohl bei uns in der Gegend gerade die Logistik ganz gut ist. Das dauert im Verhältnis zum Bier ausgeben total viel länger. Ja. Liegt aber auch daran, dass du halt immer 2, 3 hast, die Bier zapfen. Also er steht dann halt schon da und derjenige muss es nur rübergeben, während bei alkoholfreien Getränken derjenige, wie du schon sagtest, eine Flasche aufmachen muss, umkippen muss, umschütten muss. Und das dauert extrem lange irgendwie. Also da könnte man sich vielleicht auch nochmal was anderes einfallen lassen. Das
genau, und bei einem vollen Gästeblock oder wahrscheinlich auch bei vollen Gegengerade oder überhaupt ausverkauftem Haus, wie es ja am Samstag war, da dauert es einfach ein bisschen.
Aber ja. Okay. Stimmt. An- und Abreise bei dir auch alles gut gewesen oder?
Ja, sehr gut gewesen. Wir sind Freitag um kurz nach 6 in Hamburg angekommen, haben uns einen schönen Abend gemacht, waren gut was essen und danach noch was trinken. Und Samstag früh dann nochmal einen Hafen runter vorm Spiel, ein paar Leute in Kneipen getroffen, in der Gegengerade, hinter der Gegengerade. Ja, und Sonntag ging es auch recht früh nach dem Frühstück wieder nach Hause, weil die Kinder waren bei Oma oder Freunden untergebracht. Die haben sich natürlich auch gefreut, wenn wir wieder zu Hause waren. Von daher, aber lief gut, sowohl hin auf der als auch Rückfahrt. Und ja, Hamburg ist eigentlich ja immer eine Reise wert.
Ja, vor allem bei dem Wetter dann
auch noch. Bei dem Wetter und so, genau.
Ja, Stefan, kommen wir doch gleich zum Spiel. Die meisten Sachen sind ja eh gleich am Anfang irgendwie so passiert.
Ja.
Ja.
Also
maximal aus deiner Sicht schildern, wie du das 1-0 wahrgenommen hast für euch?
Also ich hatte zuerst mal am Anfang ganz schön Respekt, weil St. Pauli die ersten 3-4 Minuten ja im Prinzip richtig erstmal gedrückt hat, 2-3 Mal auch dann eher gefährlich in Strafraumnähe kam. Gerade da vor unserem Fanblock hat Duziak da auch 1-2 Mal Leute aussteigen lassen, wo ich gedacht habe, ups, die legen aber kräftig los. Und dann nach 5 Minuten oder in der 5. Minute, da stand es auf einmal 1-0. Und da hätte ich nicht mit gerechnet, sage ich mal so. Aber ich habe auch erst später im Fernsehen gesehen, dass es der Fehlpass von Ratsche war, den Wuten abgefangen hat und dadurch wir diese Chance bekommen haben. Kosecki das eigentlich toll gemacht, um Abwehrspieler und um Himmelmann noch außenrum hinten ins lange Eck. Ob so gewollt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er drin und war natürlich super. Und ich hatte vorm Spiel noch mit Leuten, mit St. Paulianern gesprochen, die ich auch kenne. Da hatten wir noch diskutiert. Ja, es ist ja doch zwei eher abwehrstarke Mannschaften. Und vorne hapert es bei uns, als auch bei St. Pauli, dann ab und zu dann doch mal ein bisschen.
Naja, aber im Vergleich, Stefan, entschuldige bitte, ist es bei euch ja alles ein bisschen besser mit den Stürmern.
Richtig. Aber nee, worauf ich hinaus will, die Aussage war dann, dass ja, wer das erste Tor schießt, der gewinnt das Spiel dann wahrscheinlich auch. Mhm. Und im Endeffekt war es dann auch so. Das hat uns natürlich perfekt in die Karten gespielt und wir waren eigentlich noch mitten am Jubeln. Dann fiel schon das 2-0 und ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt im richtigen Film bin oder was hier überhaupt passiert. Und das war ein Traumstart und einen ähnlichen Traumstart hatten wir in Paderborn vor ein paar Wochen. Da haben wir dann 6-0 gewonnen. Damit haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber so ein 2-0 gibt dann doch eine gewisse Sicherheit und hat natürlich dann doch eine Euphorie auch bei uns mitgebracht und ja, war schön, nach 8 Minuten am Milan-Tor 2-0 zu führen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also, das war auch der Fehlpass von Tschatkowski, das, ja, weiß ich nicht, das war halt ein absoluter Blackout, ne? Ist hinten am 16er irgendwie und spielt dann auch noch in die Mitte, so einen unmotivierten Pass. Hat er wahrscheinlich, glaube ich, in dem Augenblick auch sofort gemerkt, dass das richtig daneben war irgendwie. Und ja, dann ging es ganz schnell bei euch, ne? Also Wuten auf Kosecki und dann war das Ding auch schon drin, ne?
Dann war er drin, genau, ja. Und das nimmt man natürlich gerne mit. So, es war ein halbes, also der Fehlpass war ein klares Geschenk. Dass die Aktion von Wuten, schöner Pass auf Kosecki und das Tor war natürlich dann doch auch okay und egal wie, ich war drin. Also von
daher. Ja, vor allen Dingen auch im Kopf so schnell umzuschalten, die Situation zu erkennen und dann daraus ein Tor zu machen, das ist ja halt. Das spricht von Qualität, ne?
Im gewissen Maße natürlich schon. Und wenn du dann auch später mal das Spiel beobachtet hast, Sandhausen hatte immer wieder Phasen, wo den Gegner erstmal so ein bisschen haben kommen lassen, also so ein bisschen mehr da zurückgezogen. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo sie dann schon am 16er vorne drauf sind und haben ein relativ frühes Pressing gemacht. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, bei dieser Situation vom 1-0, da waren wir ja auch relativ weit vorne mit Kosecki, Wuten, Jovanovic war auch noch mit dabei. Das frühe Pressing hat dann da vielleicht auch St. Pauli noch ein bisschen verwirrt an der einen oder anderen Stelle. Und vor allem, das war ja nicht 90 Minuten durchgehend, sondern das waren immer wieder solche Phasen, wo sie das gespielt haben.
Ja, das ist ein klar erkennbares Schema in meinen Augen. Wenn Mannschaften ins Milan-Tor kommen, momentan, also vorne Pressing und ansonsten hinten halt komplett zumachen. So, ne?
Und das können wir ja auch ganz gut, ja.
Genau, habt ihr ja auch umgesetzt. Beim 2-0, ja, es war auch schlecht verteidigt. Da kommt der Pass halt von der Grundlinie von Wuten irgendwie. Duziak ist nicht richtig an Jovanovic und der macht den halt gut rein. Bei beiden Toren kann Himmelmann nicht viel machen, denke ich. Ne?
Nee, Himmelmann kannst da keinen Vorwurf machen. Ich glaube, beim ersten Tor von Kosecki, da sieht er den Ball vielleicht auch gar nicht richtig oder vielleicht auch ein bisschen zu spät. Und beim 2-0, wenn Jovanovic so frei im ja, zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt zum Kopfball kommt, und gut, Duziak ist wahrscheinlich auch ein Kopf kleiner als Jovanovic, dann, das ist seine Stärke, da macht er die Dinger dann sehr oft rein und war dann eigentlich, ich weiß nicht, ob es gewollt war, dass er ihn so ins Eck genau platziert hat, aber schöne Flanke, schönes Tor, 2-0, zack. Ja.
Was ihr aber nochmal, oder was ihr nochmal lernen müsst, oder eure Mannschaft ist, wenn ihr ein 1-0 auswärts macht, jubelt bitte nicht in der Fankurve des Gegners.
Das habe ich heute irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Bericht oder im Forum oder wo auch immer das war. Ja, also die stehen halt da. Ich will denen jetzt gar nicht mal Absicht unterstellen. Natürlich freust du dich, wenn du ein Tor machst. Und dann jubelst du halt. Natürlich, es kam wahrscheinlich für die Heimfans etwas bitter an, wenn da du liegst, hast andere Vorstellungen, liegst schnell 1-0 oder auch 2-0 hinten. Beides natürlich vor dem Fanblock der Heimmannschaft. Ja, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie eine Provokation oder eine Absicht in dem Fall dahinter steht.
Beim 1-0 waren schon ein, zwei dabei, die das schon ziemlich provokant gemacht haben.
Ich habe es im Fernsehen gesehen, dass Paccarada da schon so die beide Arme ausschreckt und so einen richtigen Riesenschrei dann Richtung, das war aber glaube ich eher Richtung gegengerade Ecke so da rauslässt, so ich es gesehen habe. Ja, aber es ist einfach die Freude, dass du hier am Milan-Tor zwei Tore machst, von daher.
Ja, war dann beim 2-0 nochmal, aber nicht mehr ganz so doll und dann, ja, war es das eigentlich auch in der ersten Halbzeit. Wir haben noch ein Abseitstor gemacht in der 32., was auch zu Recht abgepfiffen worden ist. Ansonsten ist eigentlich die erste Halbzeit durch viele Spielunterbrechungen aufgefallen. Gab auch viele gelbe Karten. Also es war gleich in der ersten Halbzeit gleich 5 gelbe Karten. Insgesamt waren es nachher irgendwie 3 für uns, 4 für euch.
Ja.
Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, bei uns waren ständig irgendwelche Spieler draußen und wurden behandelt. Also sehr viel in Unterzahl gespielt, sehr viel Unterbrechung, dadurch halt auch den Spielfluss irgendwie unterbrochen und der Cortus kam damit auch irgendwie nicht richtig klar, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie, was er da macht, so richtig.
Also ich
hast du das gesehen?
Ich hab's ähnlich gesehen, dass, ich sag mal so, die erste 10 Minuten, die 2 Tore für Sandhausen, war so ein bisschen ein Schock. Dann hat es so mal so ein paar Minuten gedauert. Und dann kam diese Phase der kleineren Fouls, Nicklichkeiten etc. Und ich habe den Schiedsrichter im Stadion selbst eigentlich auch als relativ schwach empfunden. Ich habe aber auch dann gestern Abend, als ich nach Hause kam, die Diskussion im Forum und sonst irgendwas entsprechend verfolgt. Und ich habe mir gestern Abend das Spiel nochmal auf Sky angeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, er hatte eigentlich in ganz vielen Situationen recht. Sowohl was die Fouls von Sandhausen, aber auch Sobich haut geht in Zweikampf, hat den Ellbogen draußen, ist ein klares Foul. Und auch die eine Situation kurz später, wo Duziak Kosecki mit dem Ellbogen eine mitgibt. Und es war halt auch ein Foul. Also
da, für mich man, da könnte man auch, also da hätte man auch rot geben können, ne?
Wäre hart gewesen, aber es gab's vielleicht schon mal. Also von daher, interessant fand ich dann, gerade bei dieser Szene, hörst du ganz laut im Sky-Hintergrund, wie dann die Gegengerade anfängt, ihr seid eine Schauspielertruppe. Ich meine, gehört im Fußball dazu und ist auch normal, dass dann diese Stimmung sich aufheizt, dass du dann auch die Provokation vielleicht ein bisschen versuchst oder den Schiedsrichter auch ein bisschen mit zu beeinflussen. Was er nicht gut gemacht hat, das sind 2 Szenen, die mir aufgefallen sind. Einmal war Duziak bei uns im Strafraum, wo Philipp Klingmann ihn, ich sag mal jetzt nicht ganz hasenrein, das war ein langer Ball und Klingmann geht eigentlich mehr ein bisschen auf Duziak. Ich glaube, da hätte man durchaus auch sogar einen Elfmeter pfeifen können, hat er nicht gemacht. Mhm. Und ein paar Minuten später war aber eine ähnliche Situation auf anderen Seite. Da kommt von rechts der Ball flach reingespielt. Jovanovic lässt ihn durch und von hinten läuft Zillner eigentlich in den Strafraum rein und kriegt von hinten noch einen Schubser. Hättest du eventuell auch pfeifen können. Also das waren die 2 Sachen, wo ich sage, Schiedsrichter, da hättest du pfeifen können. Das war auch noch die Phase, wo er noch die gelben Karten immer hat stecken lassen. Und dann kam halt dieses, also Sobich hatte den Arm einmal draußen, Kosecki, Pagarada tritt natürlich ganz klar ein, ich glaube, das war auch gegen Duziak, wo er den vor der Gegengerade da mal ordentlich gegen die auf den Schienbeinschoner tritt. Auch eine ganz klare gelbe Karte, gar keine Frage. Und aber die Situation mit Knaller, der rausgeht und Sobich dann da verletzt liegen blieb, war für mich auch kein Foul. Knaller geht klar an den Ball, faustet ihn weg und Sobich köpft oder will natürlich auch auf den Ball, aber köpft eigentlich eher gegen Knallers Arm. Also Knaller trifft ihn gar nicht richtig, so wie habe ich es wahrgenommen. Und von daher auch die Pfiffe von eurer Seite natürlich verständlich, weil man auch aufgeheizt ist im Stadion, aber war vom Schiedsrichter auch okay, da weiterlaufen zu lassen und war eigentlich kein Foul.
Mhm. Klar, also ich meine, ich habe mir jetzt auch nicht jede Situation angeguckt und Detail ist bei mir, oder ich sag mal, grob ist bei mir nur hängen geblieben, irgendwie so viele Fouls von beiden Seiten, wir viel in Unterzahl, weil wir halt draußen waren, was natürlich passieren kann oder nicht passieren muss.
So, ja.
Ne? Hm? Und im Gegenzug habe ich halt das so wahrgenommen, dass viele von euren Spielern halt auch mal ständig halt immer auf dem Boden lagen. Ob das nun zu Recht oder zu Unrecht war, will ich jetzt nicht sagen. Das ist mir halt hängen geblieben von der ersten Halbzeit.
Das so habe ich auch von vielen, von St. Paulianer den Eindruck jetzt bekommen. Gerade deswegen hatte ich mich hingesetzt gestern und gesagt, jetzt guckst du jetzt nochmal an. Mhm. Und ich hatte auch zuerst gesagt, also da war wirklich viel Nicklichkeiten, die man hättest du vielleicht nicht pfeifen müssen oder doch. Aber im Fernsehen sah es für mich dann schon ein bisschen anders aus. Ich hatte auch von Freunden zu Hause per SMS oder per Nachrichten immer mal wieder so kurze Infos, war faul oder berechtigt oder sonst irgendwie gekommen. Von daher habe ich mich dann doch gestern Abend mir die Zeit genommen und habe es mir nochmal angeschaut, auch jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch, weil würde ich mal auch den harten Kritikern des SV Sandhausen empfehlen. Klar war mit Sicherheit auch die eine oder andere Sache, wo mal einer auf dem Boden liegen bleibt oder mal einfach kurz eine Pause braucht. Und vielleicht ist da natürlich auch zusammengekommen, St. Pauli etwas frustriert aufgrund der zwei Tore Rückstand nach wenigen Minuten. Sandhausen dann so ein bisschen so, ja, dann kommt doch erstmal so auf diese Art. Und das Publikum ist laut geworden, hat gepfiffen, hat den Schiedsrichter oder manche Spieler von Sandhausen da als Buhmann schon ausgemacht. Aber letztendlich hat St. Pauli, meine ich, sogar mehr geschadet, diese aufgeheizte Stimmung, als dass es was genutzt hat, weil die Leute haben dann lamentiert, mit dem Schiedsrichter rumgemacht, und ich glaube, das hat sie dann eher nochmal runtergezogen, als dass jetzt das eine Motivation war, um im Spiel da jetzt richtig nochmal Vollgas zu geben. So war mein Eindruck dann auch ein bisschen. Also im Nachhinein muss man sagen, war vielleicht dann nicht ganz die beste Reaktion dann von vielen Spielern. Aber wie gesagt, sind Sportler. Ich bin auch einer, der emotional im Stadion ist und auch über einen Schiedsrichter und auch mal über den Gegner schimpft, wenn ich den Eindruck habe, ich werde benachteiligt. Von daher, das ist Fußball, das gehört auch dazu.
Klar. Ja, und ansonsten war eigentlich gar nicht mehr so viel. Also ihr hattet ja auch wenig Chancen. Also ich würde auch mal behaupten, eigentlich, ihr habt aus 4 Chancen, 3 Tore gemacht, ne, insgesamt gesehen.
Ja, ist doch eine gute Statistik.
Aber auf jeden Fall, kann man anders sagen.
Nein, also ich hab mich im Prinzip ein bisschen ab und zu auch geärgert, weil natürlich, wenn du 2-0 am Millerntor führst, dass du da nicht da weiter ständig nach vorne stürmst, ist logisch. Und durch das hatte ich vorher auch in unserem Gespräch ja schon angekündigt, dass ich eher mit einer verstärkten Abwehrreihe bei uns rechne. Das war eigentlich klar, dass sie dich nach dem 2-0 jetzt lass erstmal St. Pauli ein bisschen kommen, wir machen hinten gut zu, räumen im Mittelfeld ein bisschen ab und dann gucken wir mal, vielleicht setzen wir noch den einen oder anderen Konter. Leider
war mir auch klar, dass das ja, so ist dann auch, ne?
Leider fand ich, dass wir ab und zu, wenn wir gut nach vorne gespielt haben, entweder zu hastet oder den Ball dann nicht richtig letzte Konsequenz gespielt haben, die haben wir da einfach nicht sauber ausgespielt. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil in der ersten Halbzeit jetzt vielleicht nicht, aber in der zweiten Halbzeit hättest du vielleicht dann irgendwo, wenn du das 3-0 setzt, ist, glaube ich, der Drops ganz gelutscht. 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis, weil so, wenn der Anschlusstreffer fällt, dann ist am Millerntor alles möglich, das wissen wir ja auch. Und von daher, 3-0 wäre natürlich dann Ruhe gewesen, aber da haben wir nach vorne einfach dann mehr oder weniger das Spielen, ich mag jetzt nicht sagen eingestellt, aber es ging nicht mehr viel nach vorne.
Ich meine, klar, du sprichst das ja auch an, also dieses 1-2 von Choi, der ja für Duziak gekommen ist in der 75. Ja. war ja eigentlich zu einem guten Zeitpunkt. Also du hast dann nochmal so 15, je nachdem mit Nachspielzeit, bis 20 Minuten maximal irgendwie Zeit, da was zu machen.
Genau, ja.
Und das war so einer dieser typischen St. Pauli-Momente eigentlich in meinen Augen. Ne?
Ich habe auch zu meinen Leuten alle gesagt, jetzt wird es nochmal verdammt eng. Weil du hast gemerkt, das Publikum war sofort da. Jeder hatte auch gewusst, jetzt 2-1, da ist alles wieder drin. Es ist noch eine Viertelstunde oder vielleicht noch ein paar Minuten länger zu spielen. Und da haben wir dann auch erst nochmal gesagt, so, jetzt müssen wir aber aufpassen.
Hm. Ja.
Kam anders.
Genau. Also dann, genau, also dieses 1-2 ist gefallen, war dann doch, ich habe es auch nochmal gesehen im Fernsehen, doch viel, viel mehr abgefälscht, als ich das im Stadion so gesehen habe.
Ja, was mich ein bisschen ärgert, war die Situation davor. Es gab einen Freistoß, ich glaube, es war Meier, oder wer hat den geschossen? Ich weiß es, ich glaube, Meier war es. Der ging eigentlich einen Meter am Tor vorbei, aber...
Meier war das, ja.
Meier war es, aber Knaller hat auch mal was halten wollen und ist da hingesprungen, hatten auch... mache ihm da keinen Vorwurf, aber hatten dann im Prinzip letztendlich erst zu dieser Ecke gebracht, die dann zu dem Tor geführt hat. Mhm. Wenn er den rauslässt, kriegen wir einen Abstoß und uns geht weiter, aber okay.
Ja. Habe ich gar nicht so wahrgenommen in dem Augenblick, okay.
Ja, also der Freistoß, der wäre eigentlich einen Meter vorbeigegangen neben dem Tor. Im Stadion habe ich es auch nicht gesehen, aber sei es drum. Dann war halt natürlich der Eckball und gleich danach das Tor. Und da war St. Pauli eigentlich wieder mitten im Spiel.
Genau, eigentlich. Und dann kam ein langer Ball in den Strafraum und dann foul Buballa Bouadus.
Ja, wie siehst denn du das? Ich sage jetzt mal nichts.
Also ich im Stadion sofort gesagt, Elfmeter, das sah einfach so aus. Also komplett umgerempelt.
Ja.
Im Fernsehen gestern habe ich es auch noch gesagt und deswegen kann ich einfach nur sagen, das ist ein Elfmeter.
Also ich im Stadion für mich auch erstmal klarer Elfmeter. Ich habe es jetzt aber auch nochmal im Fernsehen zweimal gesehen. Also er geht natürlich verdammt blöd hin, Buballa.
genau.
Sozusagen. Und ich erinnere da, es ist fast so ähnlich wie Duisburg, oder war das vor 2 Wochen Duisburg, als er nach 1-0 im Elfmeter von Tee umgerannt wird, kurz vorm Strafraum, war ja eine ähnliche Situation, sage ich jetzt mal. Und der Bourdous lief eigentlich nach vorne, der Bubala hinterher, und es kommt unten zu einer Berührung, und wie auch immer, auf jeden Fall kommt er zum Fall. Das Fallen war halt dann doch durch den Kontakt mit Bubala, und von daher muss das eigentlich dann halt pfeifen.
Ja, vor allen Dingen war er hinter ihm. Im 16er geht es halt nur seitlich, sonst ist es immer Elfmeter, wenn du von hinten was machst, ist einfach so.
Deswegen, aber auch vor 2 Wochen beim Duisburg-Spiel, da haben zwar viele gesagt, nie im Leben Elfmeter, war für mich auch ein klarer Elfmeter, weil der Abwehrspieler von hinten Tee in den Rücken im Prinzip springt, und was man noch diskutieren hätte können, das war vielleicht noch kurz vorm 16er, aber sei es drum, damals gab es einen Elfmeter, und ich glaube, es ist schon für viel weniger ein Elfmeter gepfiffen worden, von daher kann man den auf jeden Fall geben, und dann schießt du selbst, kommt nach langer Verletzungsphase wieder zurück ins Spiel. Während dem Spiel hast du so ein bisschen gemerkt, er hatte noch ein bisschen Schwierigkeiten, er hat oft mal einen leichten Ball verloren. Das hat er vor ein paar Wochen, als er noch fit war, hat er die als gehalten und die Leute auch noch ausgespielt. Da hat er dann 2-3 Bälle leichtfertig verloren. Da haben wir gedacht, jetzt gefoult worden, schießt einen Elfmeter selbst. Aber es ging ja gut, auch wenn Himmelmann noch dran war und fast zugeschlagen hätte.
Im ersten Augenblick, so wie man das so, das nimmt man dann ja so im Zeitraffer so ein bisschen. Ja. Da dachte ich noch so, der ist dran, der holt ihn raus, ne? So. War es dann natürlich nicht. Und das 3-1 war die Sache dann auch durch irgendwie.
Also für uns war es dann eigentlich schon wieder durch. Das war natürlich der richtige Zeitpunkt für das 3-1. Wobei St. Pauli danach ja noch 2 große Chancen hatte. Einmal von Lennart Tee und einmal von Meier war es, glaube ich.
Meier und Verhoek.
Oder Meier und Verhoek war es, genau. Verhoek sah sehr unglücklich aus. Das war ein paar Minuten später, dann hättest du immer noch 10 Minuten gehabt, wenn du da das Tor machst, um noch was zu reißen. Da haben wir Glück gehabt. Und dann war, glaube ich, noch ein paar Minuten später Knaller nochmal mit einer ganz guten Parade und hat uns dann auch das gerettet. Und das war es dann eigentlich auch. Und ja, 3 Punkte für Sandhausen.
Diese verrückte Chance, ne? Da kann ich immer nur sagen, das ist echt 50-50. Das Ding kommt straff rein in 16. Ne? Entweder triffst du ihn oder triffst du ihn nicht. Also es ist sozusagen 50-50. Und wenn du den jetzt nicht triffst, ist es halt so. Das ist natürlich immer Pech für Verhoek, und vor allen Dingen auch, weil bei uns die Stürmer immer so im Fokus stehen. Auch vielleicht berechtigt, unberechtigt, keine Ahnung, aber ist halt Pech gewesen, so, ne? Irgendwann wird er wieder treffen, und dann schauen wir einfach mal. Also
mir tut's für ihn auch leid, weil ich glaube, er hat auch keine gute Saison bisher gespielt oder auch viele Chancen schon vergeben, und
das Problem ist ja, dass die Stürmer bei uns immer nur so 2-3 haben. Und wenn du die natürlich alle vergibst, was ja nicht viel ist, sag ich mal, an Chancen, dann ist halt doof.
Das ist richtig, ja.
Bei euch in der Abwehr fand ich den Hübner noch ganz gut und den Kister, die haben das Ding da ganz gut zusammengehalten irgendwie, ne?
Richtig, ja. Also unsere Innenverteidigung stand wirklich gut. Der Hübner ist für mich auch unser stärkster Innenverteidiger. Und Kister, der Mann mit der Maske, hat es aber auch am Samstag super gemacht. Also wir haben unser Abwehrbollwerk im Prinzip weitestgehend halten können. Das war gut. Wobei Hübner leider die 5. gelbe Karte bekommen hat. Wobei, faul kann man geben, die gelbe Karte. Aber die 5. gelbe heißt, im nächsten Heimspiel gegen Kaiserslautern, es fehlt uns Hübner hinten drin.
Genau, ich spiele gegen Lautern.
Genau, aber wir haben... Daniel Schulz kam ja die letzten paar Minuten dann auch noch rein. Wir haben noch gute Innenverteidiger auf der Bank, oder auch Ola Yengbesi, der jetzt momentan sogar nur auf der Tribüne eigentlich mehr sitzt. Ich denke, da haben wir Alternativen und werden dann das Fehlen von Hübner verkraften können.
Mhm. Du hast es angesprochen, gegen Lautern nach der Länderspielpause in 2 Wochen. Mit Alois Schwarz oder ohne Alois Schwarz?
Du spielst auf diese Kicker-Kolumne an, wo er als Nachfolger von Mönchengladbach André Schubert gehandelt wird, oder?
Ja, genau.
Ich habe es nur kurz mitbekommen. Ich sag's mal so, Alois Schwarz war auch in Sandhausen immer mal wieder nicht unumstritten. Und wir sind aber froh, dass wir ihn haben, weil er hat doch mit, auch aus, sag ich mal, Talenten aus niedrigeren, unteren Ligen in Sandhausen was aufgebaut. Wir haben ein gewisses System. Und mittlerweile auch so eine Flexibilität, dass wir auch mal nicht nur defensiv, sondern auch in der Offensive immer wieder Akzente setzen können. Und von daher fände ich es momentan schade, wenn er gehen würde. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich so nach Mönchengladbach passt. Bei uns, er wohnt in Mannheim, also das sind 20 Kilometer von Sandhausen entfernt. Er hat hier seine Familie, er hat hier alles. Und warum soll er von Sandhausen weg? Außer dem Geld deswegen natürlich.
Aber zumal ja André Schubert eine sensationelle Bilanz bisher hatte, also mit
neun
Punkten aus 3 Spielen.
Richtig,
wer hätte das gedacht, dass André Schubert mal bei Gladbach auf der Bank in der Bundesliga sitzt, aber gut.
So sind die Geschichten manchmal. Du kommst irgendwo, kommt mal wieder unter und dann in dem Moment geht der Trainer oder wie auch immer und schon bist im Rampenlicht. Und wenn du dann jetzt wie Schubert 3 Spiele gewinnst, ist es verdammt schwierig, auch für den Vorstand von Gladbach jetzt momentan ihm einen anderen vor die Nase zu setzen. Weil wenn das nämlich dann nach den ersten 2 Spielen bei Gladbach wieder anders läuft oder schief geht, dann gibt es da auch erstmal wieder Trubel.
Ja, einfach mal machen lassen. Und das spart ja auch Geld für Gladbach, wenn sie diese Lösung bevorzugen würden.
Genau, und wenn sie einen Alois Schwarz haben wollen, dann müssen sie ganz tief in die Tasche greifen dann.
Ja, okay. Stefan, sonst noch irgendwas zum Spiel drumherum?
Ja, war insgesamt wieder eine entspannte Atmosphäre generell auf St. Pauli. Natürlich mit Hitzigkeiten während dem Spiel und ein bisschen Nicklichkeiten. Aber ich sage, wie gesagt, das ist Fußball. Und auch nach dem Spiel, wir waren noch vor der Gegengeraden, am Fanladen oder auch noch in ein paar Kneipen später. Eigentlich wie immer eine sehr entspannte Atmosphäre, gute Gespräche auch mit Leuten, mit St. Paulianern, mit Freunden, Bekannten. Ich fahre immer gerne nach St. Pauli, das nächste Mal dann vielleicht wieder auch mit im St. Pauli-Block. Aber jetzt, sage ich mal, konnte ich mit dieser St. Pauli-Niederlage doch ganz gut leben.
Ja, kann ich verstehen. Gut, Stefan, dann sehen wir uns vielleicht im Rückspiel in Sandhausen.
Gerne.
Ansonsten
eingeladen.
Danke. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, euch viel Erfolg in Sandhausen. Diese tolle Saison, die ihr bisher spielt, dass ihr das für euch so weiterhalten könnt. Und dass euch diese -3 Punkte nichts anhaben können.
Das ist nach wie vor auch noch unsere Hoffnung. Also auch wenn es alles gut und schön aussieht, das Ziel bleibt der Klassenerhalt. 3 Mannschaften hinter uns, dann sind hier alle zufrieden. Wenn es ein bisschen mehr wird, ist gut. Es muss aber nicht die ersten 3 Plätze sein.
Ja, das ist ja das Gleiche wie bei uns dann ja auch irgendwie.
Das war auch ein Punkt, wo am Samstag dann doch auch einige St. Paulianer gesagt haben, vielleicht ist die Niederlage gar nicht so verkehrt, weil da war schon so das Gespräch wieder vom Icarus, der ein bisschen zu hoch fliegt und die ganzen Geschichten. Und viele sagen dann auch, also sie würden lieber in der zweiten Liga bleiben. Und von daher, dann lass uns doch St. Pauli auf Platz 5 und Sandhausen auf Platz 9 beenden, dann sind wir doch beide glücklich.
Sehr gerne.
Okay.
Gut, Stefan, dann danke ich dir für die beiden Gespräche und ja, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und hören uns vielleicht zum Rückspiel.
Gerne.
Und den Hörerinnen wünsche ich eine gute Zeit, ja, wie gesagt, 2 Wochen Länderspielpause und dann, ja, bis zum nächsten Spiel. Forza, bleibt gesund und macht's gut.